Werbung.
Und jetzt ein wenig Werbung.
Kennt ihr diese Momente, in denen ihr im Nachhinein denkt, warum habe ich das gemacht? Oder ihr hört eine Geschichte und seid euch ganz sicher, das hätte mir niemals passieren können.
Ganz ehrlich, ich denke voll oft, doch, das hätte mir nie passieren können. Und dann ist so ein Teil von meinem Kopf kurz ehrlich zu sich selbst und denkt sich, doch, doch, wahrscheinlich schon. Und genau deshalb wollen wir euch heute den Podcast Fails, das Unfassbare, empfehlen.
Dort erzählen die Schwestern Fanny Husten und Maxi Süß von unglaublichen Fails. Und zwar nicht von Prominenten oder irgendwelchen Extremsituationen, sondern tatsächlich von ganz normalen Menschen wie ihr, Babsi und ich. Denn die Geschichten kommen direkt aus der Community und sie reichen von peinlichen Dates über Familienkatastrophen bis hin zu, sag ich mal, komplett eskalierten Alltagssituationen.
Und das Beste daran ist, dass man natürlich über diese Geschichten lacht. Also deswegen höre ich den Podcast voll gerne, weil es super witzig ist. Aber man erkennt sich halt auch selber immer wieder darin. Also richtig oft steckt hinter diesen Fails dann irgendwas, das wir auch aus der Psychologie kennen. Sowas wie Misskommunikation oder vorschnelle Entscheidungen, klassische Selbstüberschätzung oder einfach der Moment, in dem du merkst, okay, mein Gehirn war gerade einfach gar nicht anwesend. Und jetzt ist es richtig unangenehm.
Boah, ich bin auch ehrlich, ich fühle mich richtig oft richtig ertappt. Aber irgendwie fühlt es sich dann auch an, als ob man nicht damit alleine ist. Die beiden kommentieren diese Geschichten ihrer Community mit unglaublich viel Humor, was ich sehr sympathisch finde, und einer total lockeren Dynamik. Damit fühlt es sich für mich, finde ich, weniger an wie so ein klassischer Podcast und viel mehr, als würde man mit den beiden auf dem Sofa sitzen und sich gegenseitig so die absolut absurdesten, most crazy Stories erzählen.
Das, was ich daran am besten finde, ist, dass die Community nicht nur Fails liefert, sondern auch Fanny und Maxi selber davon nicht verschont bleiben, also auch so ihre eigenen Fails erzählen. Und ich finde, das macht die beiden so nahbar und sympathisch, dass ich oft zuhöre und mir denke so, ja, ich verstehe es.
Wenn ihr also nach unserem Fall oder nach einer Folge Blackbox Lust habt, mal wieder richtig zu lachen und euch aufzulockern und gleichzeitig zu denken, okay, das hätte auch ich sein können, dann hört auf jeden Fall rein bei Fails, das Unfassbare.
Neue Folgen findet ihr jeden Montag überall da, wo es Podcasts gibt. Und den Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Werbung Ende.
Ich stelle mir vor, wie ich da sitze und ich irgendwas mache und so ein kurzer Moment in meinem Kopf erscheint, was, wenn das hier eine Lüge ist. Und dann schiebst du es zur Seite und du guckst dich um und du kannst mit niemandem darüber reden, weil alle sind Teil davon. Jeder wird dich verraten, jeder wird es erzählen. Und du fühlst dich selber auch noch schlecht, weil du denkst, das darf ich gar nicht denken. Wir sind auf der Seite der Guten. Wie kann ich das denken? Was stimmt nicht mit mir?
Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blackbox und zu dem zweiten Teil unserer Doppelfolge über Jim Jones/Jonestown. Beim letzten Mal haben wir über Jim Rowan Jones gesprochen, darüber, was ihn angetrieben hat und was ihn wohl zu dem gemacht hat, was er später war. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Das ist ein gutes altes Täterprofil nach Blackbox-Art. Heute dagegen schauen wir uns die Gruppendynamik in Jonestown bzw. im People's Temple an. Wir stellen uns die Fragen, was bringt Menschen dazu, alles aufzugeben für einen Menschen, eine Gruppe, dem sie dann blind folgen? Welche psychologischen Gruppenmechanismen sind da am Wirken, dass diese Menschen tatsächlich mit Jim Jones in den Tod gegangen sind? Bevor wir reinstarten, außerdem noch ein kleiner Reminder an diejenigen von euch, die vielleicht neu hier sind. Am Ende unserer Folgen gibt es immer einige Outtakes zu hören. Es lohnt sich also, bis zum Ende dran zu bleiben. Und ich würde sagen, Babsi, bevor wir jetzt lange quatschen, gehen wir direkt in den Fall rein. Für euch an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung. Es geht in dem heutigen Fall um sexuelle Übergriffe, psychischen Missbrauch, Manipulation, den Tod von Kindern und Suizid. Wenn eine von diesen Themen für euch schwierig zu hören oder auszuhalten sind, dann überspringt den Fall gerne. Wir haben unten in den Shownotes die Kapitelmarker drin. Da könnt ihr gerne einfach zum ersten Diskussionspunkt springen und damit den Fall skippen. Die Hauptquelle für den heutigen Fall war das Buch von Deborah Layton mit dem Titel Selbstmord im Paradies.
Deborah Layton ist 17 Jahre alt und seit einigen Wochen nach einem längeren Aufenthalt in einem Internat in England wieder bei ihren Eltern in San Francisco. Sie ist gerne zu Hause, verbringt gern Zeit in ihrem Elternhaus, wo sie aufgewachsen ist. Doch seit ihr Bruder Larry nicht mehr dort lebt, ist es anders. Vor 3 Jahren ist er ausgezogen, nach Ukiah, einen kleinen Ort im Norden Kaliforniens, und hat sich für eine neue Art Familie entschieden. Alles, was Deborah über diese Gemeinschaft, diese neue Familie weiß, ist, dass sie sich People's Temple nennt und eine Art Kirche sein soll. Larry hat sich von der Familie distanziert in den letzten 3 Jahren. Nicht mal ihre eigenen Eltern wissen, was genau im Leben ihres Sohnes vorgeht. Nur einmal hat er sie in den vergangenen 3 Jahren besucht. Und wenn sein Vater versucht, ihn in seinem neuen Leben anzurufen, dann heißt es immer, Larry sei gerade nicht da, beschäftigt oder bei der Arbeit. Deborah ist neugierig. Sie will Larry wiedersehen, seine neue Frau Karen kennenlernen und verstehen, was es mit diesem Jim Jones auf sich hat, den Larry inzwischen den Propheten nennt. Obwohl Deborahs Eltern skeptisch sind, setzt sie sich durch und fährt mit dem Greyhound 3 Stunden nach Norden, nach Ukiah. Dort holen Larry und seine neue Frau Karen sie ab. Gemeinsam fahren sie an die Küste, picknicken, reden und lachen. Larry erzählt ihr, wie er über seine erste Frau Carolyn zu Jim Jones gekommen ist. Sie habe ihn predigen hören und sei beeindruckt gewesen von seiner Botschaft gegen Krieg, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Als Jones Larry später bei seiner Kriegsdienstverweigerung unterstützt habe und der Antrag bewilligt worden sei, habe das auf Larry wie ein Wunder gewirkt. Deborah ist neugierig. Sie möchte mit eigenen Augen sehen, wer dieser Jim Jones ist. Am nächsten Morgen fährt sie Karen nach Redwood Valley, nur ein paar Minuten nördlich von Ukiah, zu einem Gottesdienst des Tempel. Larry kann die beiden Frauen nicht begleiten. Neben dem Job, der ihm seinen Lebensunterhalt verdient, geht er am Wochenende im Sägewerk arbeiten, um das Geld, das er dort verdient, an den People's Temple zu spenden. Deborah fällt beim Betreten der Kirche vor allem ein Dankesbrief von Ronald Reagan auf und ist überrascht, welche Reichweite diese Gemeinschaft zu haben scheint. Dann beginnt Jim Jones zu sprechen. Seine Stimme ist warm, eindringlich, beinahe fürsorglich. Und sein Gesicht mit den dunklen Haaren wirkt auf Deborah offen und vertrauenswürdig. Er spricht wie jemand, der genau weiß, wo die Wunden der Welt liegen. Über Rassismus, Armut, Hass und darüber, dass Menschen sich nicht nur um ihr eigenes kleines Leben kümmern dürfen. Wer sich der Sache anschließt, könne helfen, die Gesellschaft von Ungerechtigkeit zu befreien. Wer nur an sich selbst denke, bleibe blind für das Leid anderer. Deborah hört ihm zu, während in ihr der Eindruck wächst, mit dieser Kirche etwas ganz Besonderes gefunden zu haben. Nach dem Gottesdienst stellt sie sich in der Schlange der Menschen, die Jim Jones persönlich sprechen wollen, an. Mit ihren eigenen Augen sieht sie, wie eine alte Frau zu ihm gebracht wird, gebückt vor Schmerzen, und wie Jones ihr die Hände auf den unteren Rücken legt. Die Frau richtet sich auf, schreit, dankt Gott und Jim, und um Deborah herum beginnen Menschen zu klatschen, zu rufen und zu singen. Als Deborah schließlich selbst vor Jim Jones steht, spricht er sie nicht an wie ein Mädchen, das zum ersten Mal zu Besuch ist. Er sagt ihr, er habe sie bereits erwartet, habe ihre Wärme, ihre Sensibilität und ihre liebevolle Art bereits gespürt, und er sagt es so, als kenne er die Wahrheit über sie, die die anderen übersehen haben. Er spricht von ihrer Stärke, von ihrer Bedeutung, davon, dass sie bleiben könne und dass sie hier gebraucht werde. Und damit trifft er einen Nerv bei Deborah, die sich seit Jahren nach Halt, Zugehörigkeit und Anerkennung sehnt. Bevor Deborah wirklich Teil des People's Temple wird, kehrt sie noch einmal nach England zurück. Zurück in den Schulalltag aus Unterricht und Prüfungen. Als sie mit der Schule fertig ist, ist die Entscheidung gefallen. Sie möchte so schnell wie möglich zurück nach Kalifornien, so schnell wie möglich Teil des People's Temple werden. Ihr Freund Mark begleitet sie, zunächst nur für die Sommerferien. Eigentlich möchte er danach wieder nach England und weiter studieren, aber in Ukiah wird auch er schnell eingebunden. Jones ruft ihn in Versammlungen zu sich und gibt ihm das Gefühl, charmant und wichtig zu sein. Als der Sommer endet, fällt Mark das Gehen sichtlich schwer. Jones sagt, er werde gebraucht, er habe Charme, Fähigkeiten und Führungspotenzial. Als Deborah insistiert, dass ihr Freund wieder nach England müsse, wird sie von Jones gerügt. Was sei ihr wichtiger, die Schule oder der Kampf gegen Armut und Rassismus? Die Antwort ist eindeutig. Mark bleibt, bis sein Visum abgelaufen ist. Um zu verhindern, dass er die USA verlassen muss, schlägt Jones eine Heirat vor. Aus Deborah und Mark, die bereit sind, dieser größeren Sache zu dienen und sowieso schon ein gemeinsames Leben im Tempel führen, das sie nicht missen möchten, wird nun ein Ehepaar. Mark rückt immer näher an den inneren Kreis des Tempels heran, während Deborah im Temple College Dormitory lebt und das Junior College besucht. Durch Marks schnellen Aufstieg an der Seite von Jim Jones ist auch Deborah schnell Teil des inneren Kreises. Und die beiden lernen, dass Nähe zu Jim Jones eine eigene Währung ist. Wer von ihm gesehen, gelobt oder mit Aufgaben betraut wird, gewinnt Bedeutung. Wer ihn enttäuscht, verliert sie. Jones gibt seinen Anhängern das Gefühl, fähig, wichtig und gebraucht zu sein, aber diese Aufwertung ist an Loyalität gebunden. Aus Wünschen, die nur der eigenen Person nützen würden, entstehen Schuldgefühle. Deborah beginnt, negative Gedanken, Zweifel oder Bedenken aufzuschreiben, sich selbst harsch zu korrigieren und ihre eigene Innenwelt streng zu überwachen. In den folgenden 2 Jahren wächst sie immer tiefer in den Tempel hinein. Sie besucht das Junior College, geht zu Gottesdiensten, sammelt Spenden, nimmt an politischen Sketchen teil, lernt sehr viel über den Sozialismus und schreibt ihre Selbstanklagen auf. Schritt für Schritt formt sie sich selbst, ganz so, wie die Gemeinschaft es von ihr erwartet. Währenddessen steigt Mark immer weiter in Jones' Gunst und wird schon 1 Jahr vor Deborah in die Planning Commission aufgenommen, den inneren Kreis des Tempels. Für Deborah ist das schmerzhaft, weil auch sie darum kämpft, gesehen und gebraucht zu werden. Jones bemerkt ihre Verletzung und erklärt, sie sei nur noch nicht aufgenommen worden, weil er sie hinter ihrem Mann brauche, weil Männer schwach seien, weil Männer Frauen bräuchten, die sie halten. Sie müsse nun Marks Rückgrat sein. Im Sommer 1973 wird Deborah schließlich selbst in die Planning Commission aufgenommen, den innersten Führungskreis des People's Temple. Ab sofort ist sie Teil der langen, exklusiven Treffen, die mittwochs von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens, zusätzlich samstags und sonntags nach den Gottesdiensten, oft bis tief in die Nacht stattfinden. Mehr als einmal will ihr Körper einfach nur schlafen, aber in diesem Raum ist Müdigkeit nicht erlaubt. Wer dort sitzt, soll beweisen, dass er mehr aushält als andere, dass er loyal ist gegenüber der Sache, gegenüber Jim Jones, selbst über die eigenen Grundbedürfnisse hinaus. In der Planning Commission wird über Geld, Mitglieder, politische Kontakte, Disziplin und Verrat gesprochen. Jim Jones verlangt Geständnisse, lässt Schwächen offenlegen und macht deutlich, dass Wissen auch bindet. Eine Szene brennt sich Deborah besonders ein. Ein Tempelmitglied soll ein Kind missbraucht haben und wird mit einem Gummischlauch bestraft. Jones lässt Deborah zusehen. Danach muss sie den Schlauch in die Hand nehmen und wird damit fotografiert. Aus der Beobachterin wird damit eine Mitwisserin, fast eine Mitbeteiligte. In den nächsten Wochen erhält Deborah neue Aufgaben. Im Diversions Committee gestaltet sie das öffentliche Bild des Tempels. Sie und ihre Kollegen schreiben Briefe an Politiker, Behörden, Zeitungen, die so wirken, als kämen sie von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Sie schreiben auf Schreibmaschinen, die nicht zurückverfolgt werden können, stecken Umschläge mit Handschuhen ein und verschicken die Briefe von verschiedenen Orten. Manchmal schreiben sie sogar absichtlich feindselige Briefe, als kämen sie von Rassisten, die Jim wegen seiner Arbeit für Schwarze und Arme angreifen. Das Ziel dahinter ist, dass Politiker ihn dann verteidigen, seinen Namen wiederholen und ihn öffentlich aufwerten. 1974 entscheidet Jim, Mark nach Guyana zu schicken, in das sogenannte Promised Land. Es ist der Ort, der laut Jim der einzig sichere Platz für die Gemeinde sein kann. Denn er allein wisse, dass eine Katastrophe auf Amerika zukomme. Atomkrieg, Faschismus, rassistische Gewalt, Konzentrationslager. Die amerikanische Regierung selbst wird zum Feindbild, vor dem es zu fliehen gilt. Doch nicht alle, die sich dem Tempel angeschlossen haben, glauben Jones' angeblichen Visionen. In den letzten Monaten und Jahren sind immer mehr Menschen ausgestiegen. Sie berichten von Kontrolle innerhalb des Tempels, von sexuellen Übergriffen von Jones' Seite, von körperlichen Misshandlungen und psychischem Druck. Sie sind nun der Kern einer Gruppe, die sich Concerned Relatives nennt und sich zusammensetzt aus eben diesen Aussteigern, besorgten Angehörigen von Tempelanhängern und Kritikern der Bewegung. Sie schreiben Briefe, kontaktieren Behörden und machen darauf aufmerksam, dass im Tempel nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Deborah kennt diese Gruppe, weiß, was sie über den Tempel behaupten, doch nach wie vor glaubt sie Jones, der ihr sagt, dass diese Aussteiger den Tempel zerstören wollten. All das Gute, wofür sie, Mark, Jim und all die anderen hier kämpfen. Die gegen uns. Das ist das, was zählt. 1977 erfährt Jones, dass das New West Magazine einen kritischen Artikel vorbereitet, in dem eben diese Vorwürfe der Concerned Relatives thematisiert werden. Ehemalige Mitglieder berichten, dass sie ihre Gehaltschecks an den Tempel abgeben mussten und dafür nur ein kleines Taschengeld zurückbekommen hätten. Sie seien zum sexuellen Verkehr mit Jones gezwungen worden, unter dem Vorwand, dass er das nur für sie tue. Andere berichten, falsche, sich selbst belastende Aussagen unterschrieben zu haben, etwa, dass sie homosexuell seien oder ihre eigenen Kinder missbraucht hätten. Der Zweck dahinter? Ein Druckmittel, die Mitglieder im Tempel zu halten. Zu dem Druck durch Presse, Behörden und Aussteiger kommt für Jim Jones ein weiterer gefährlicher Konflikt. Der Streit um John Victor Stone. Seine Eltern Grace und Tim Stone gehörten lange zum inneren Kreis des People's Temple. Tim war als Anwalt einer von Jones' wichtigsten juristischen und politischen Verbündeten. Obwohl John Victor 1972 als Sohn von Tim und Grace geboren wurde, hatte Tim wenige Tage nach der Geburt eine Erklärung unterschrieben, in der er Jones als biologischen Vater bezeichnete. Ein Dokument, das der später nutzte, um Anspruch auf das Kind zu erheben. Als Grace den Tempel verließ, zunächst ohne John, weil sie eine Flucht mit ihm für zu gefährlich hielt, stellte Tim sich zunächst auf Jones' Seite. Doch auch er begann später zu zweifeln, fühlte sich überwacht und brach schließlich ebenfalls mit dem Tempel. Gemeinsam kämpften Grace und Tim darum, ihren Sohn zurückzubekommen und gewinnen nun endlich. Ein kalifornisches Gericht spricht Grace das Sorgerecht zu und fordert Jones auf, John herauszugeben. Ein weiterer Grund, sich mit dem Sohn, der nicht der seine ist, in den Regenwald zurückzuziehen. Also reist auch Jim Jones ab. Deborah bleibt zunächst zurück und hört Jims Stimme über Funk. Er ist im Regenwald und doch ständig anwesend. Eine Stimme aus Rauschen und Dunkelheit, die Anweisungen gibt, tröstet und kontrolliert. Er spricht von Hütten für Deborah und ihre kranke Mutter Lisa. Manchmal holt er Mark ans Funkgerät. Für kurze Momente kann Deborah dann glauben, dass in Jonestown doch ein gemeinsames Leben auf sie wartet. Im Dezember reist sie mit ihrer Mutter nach Guyana. Zuerst stoppen sie in Georgetown. Es ist heiß, feucht und laut. Dann geht es weiter ins Landesinnere mit Flugzeug, Boot, Truck. Immer tiefer hinein in den Regenwald. Schon auf dem Weg merkt Deborah, dass hier andere Regeln gelten. Briefe werden eingesammelt, weil keine Nachricht ungeprüft nach Jonestown gelangen soll. Als sie am 15. Dezember 1977 in Jonestown ankommt, wartet ein Greeting-Committee auf die Neuankömmlinge. Gepäck wird geöffnet, Dinge werden geprüft, Fragen gestellt, persönliche Gegenstände und Reisepässe werden beschlagnahmt. Die ersten Tage in Jonestown sind unerwartet hart. Es ist eng, Nahrung ist knapp, man findet immer wieder Insekten im Essen und spürt eine Müdigkeit, die nie ganz verschwindet. Besonders anstrengend sind die Nächte. Die Versammlungen, in denen Anschuldigungen hervorgebracht werden, Mitglieder bestraft und beschämt werden und die gesamte Gemeinde stundenlang Predigten von Jones lauscht. 2 bis 3 Stunden Schlaf pro Nacht sind nicht selten. Zwischen dem Aufbau und den täglichen Aufgaben in Jonestown und den stundenlangen Gottesdiensten bleibt wenig Zeit und Raum für eigene Wünsche und Gedanken. Im Februar 1978 werden Deborah und alle anderen auf einmal aus dem Schlaf gerissen. Über Lautsprecher ruft Jim alle zusammen. Er spricht von Feinden, von Söldnern, von einer Welt, die den Tempel vernichten will. Dann wird ein Getränk ausgeteilt, eine rote Flüssigkeit in kleinen Bechern. Deborah steht mit den anderen in der Reihe und hört, dass es vergiftet sei. Wer trinkt, werde in kurzer Zeit sterben. In diesem Moment gibt es kaum Raum für eigene Gedanken. Alle um sie herum nehmen den Becher. Alle schauen auf Jim. Alle warten darauf, was die anderen tun. Deborah trinkt. Sie kennt dieses Spiel schon von früher. In einer Sitzung des inneren Kreises lud Jim 1975 bereits die Mitglieder des Planungskomitees auf ein Glas Wein ein. Alle tranken. Und als alle Gläser geleert waren, sagte er, der Wein sei vergiftet gewesen. Nach Austausch schockierter Blicke und einer stillen Übereinkunft, das eigene Schicksal zu akzeptieren, war nach mehreren Minuten allerdings nichts passiert. Jim erklärte daraufhin, das Ganze sei nur ein Test gewesen. Ein Test ihrer Loyalität. Sie alle haben damals bestanden und Deborah will auch jetzt bestehen. In den Wochen und Monaten danach folgen die sogenannten White Nights, in denen die Gemeinschaft immer wieder aus dem Schlaf gerissen und zusammengerufen wird, weil angeblich Gefahr droht. Jim spricht dann stundenlang von Angriffen, von Feinden, von Söldnern, von der CIA. Der Tod wird nach und nach als Möglichkeit in den Raum gestellt, als letzten Schritt der Autonomie. Bevor der Feind sie auf grausame Art und Weise töte, wäre es würdevoller, selbst zu gehen, eigenbestimmt, gemeinsam und in Frieden. Trotz all ihrer Loyalität zweifelt Deborah nach und nach. Vieles ist ihr nicht mehr geheuer. Die bewaffneten Wachen rund um Jonestown, die Menschen, von denen sie weiß, dass sie eigentlich gerne wieder zurück in die USA gehen würden, es aber nicht dürfen. Die Strafen, die wegen Nichtigkeiten sowohl Kinder als auch Erwachsene treffen und Menschen, die aufgrund von Verfehlungen vor der Gruppe bloßgestellt werden. Sie fühlt sich unsicher, trotz ihrer Stellung im inneren Kreis. Und trotzdem bleibt sie. Ihre Mutter ist dort, Larry ist dort, Mark ist dort. Sie hat keinen Pass, kein Geld, keine sicheren Kontakte und weiß, dass jeder Fluchtversuch gemeldet werden könnte. Gleichzeitig hält ein Teil von ihr noch immer an der Idee fest, dass der Tempel trotz allem auf der richtigen Seite steht. Im Frühjahr 1978 wird Deborah dann nach Georgetown geschickt. Ihre Aufgabe ist die Kommunikation zwischen Jonestown und der Hauptstadt. Am 12. Mai 1978 nutzt sie diese Gelegenheit. Unter dem Vorwand, dem Arzt von Jones, Dr. De Costa, als Dankeschön für eine medizinische Behandlung eine Flasche Whisky zu bringen, verlässt sie das Temple House in Georgetown. Bei Dr. De Costa angekommen, bittet sie um sein Telefon, ruft die amerikanische Botschaft an und vertraut ihm schließlich an, dass sie zurück in die USA will. Mit seiner Unterstützung und einer vorgetäuschten Reiseeinladung ihrer Schwester aus den USA gelingt es ihr, zum Flughafen zu gelangen und Jonestown hinter sich zu lassen. Damit aber auch ihre Mutter, Larry, Mark und viele Menschen, die sie liebt. Im Juni 1978 unterschreibt Deborah eine eidesstaatliche Erklärung. Darin beschreibt sie, was sie in Jonestown gesehen hat und schließt dabei an die Vorwürfe der Concerned Relatives an. Auf Druck dieser Angehörigen und ehemaligen Tempelangehörigen entscheidet der amerikanische Kongressabgeordnete Leo Ryan, im November 1978 selbst nach Guyana zu reisen und Jonestown mit eigenen Augen zu sehen. Mit ihm fliegen Mitarbeiter, Journalisten, ein Kamerateam und Vertreter der Concerned Relatives. Am 17. November betritt die Gruppe Jonestown. Sie stoßen auf eine Gruppe glücklicher Menschen, auf gute Stimmung, Musik, Essen, Lachen und Unterhaltung. Die Menschen singen, klatschen, sitzen zusammen und für einen Moment entsteht genau das Bild, das Jones nach außen zeigen will. Eine lebendige, fröhliche, funktionierende Gemeinschaft mitten im Dschungel. Doch dann wird den Besuchern ein Zettel zugesteckt, auf dem ersichtlich wird, dass einige Mitglieder gehen möchten, aber in Jonestown festgehalten werden. Am nächsten Morgen wird aus diesem ersten heimlichen Hilferuf eine offene Bewegung. Immer mehr Bewohner sagen, dass sie Jonestown verlassen wollen. Familien packen Taschen, Menschen treten vor, manche entschlossen, andere sichtbar verängstigt. Jones bemüht sich, nach außen ruhig zu wirken und sagt, wer gehen wolle, könne gehen. Kurz bevor Ryan ableisen will, kippt die Situation endgültig. Ein Tempelmitglied, Don Sly, greift ihn mit einem Messer an und hält es ihm an die Kehle. Einige umstehende Menschen greifen sofort ein, reißen den Angreifer vom Kongressabgeordneten weg und schützen Ryan. Er bleibt unverletzt und macht sich unverzüglich mit einer Gruppe von Aussteigern auf den Weg nach Port Kaituma zu einem kleinen Flugfeld, von dem aus sie nach Georgetown fliegen wollen. Während er und seine Begleiter gerade dabei sind, den Transport vorzubereiten, fährt plötzlich ein Traktor mit Anhängern heran. Männer, die aus Jones' engstem Kreis stammen, steigen ab und eröffnen auf seinen Befehl hin das Feuer auf die Besucher. Auch Larry, Deborahs Bruder, der sich zunächst als Ausreisender ausgegeben hat, zieht nun eine Waffe. Leo Ryan wird innerhalb von Sekunden im Kugelfeuer erschossen. Auch mehrere Journalisten und eine Tempelaussteigerin sterben. Viele andere werden schwer verletzt. Jim Jones ruft in Jonestown die Gemeinschaft im Pavillon zusammen. Er berichtet ihnen, was auf dem Flugfeld geschehen sei. Der Kongressabgeordnete sei tot. Die Welt werde nun kommen und Jonestown vernichten. Die Kinder würden gequält werden, die Alten gefoltert, die Gemeinschaft vernichtet. Alles, was in den White Nights vorher nur als Möglichkeit durchgespielt wurde, wird jetzt zur Anweisung. Jones nennt es einen revolutionären Suizid. Er beschreibt den Tod als Protest, als Würde, als letzten Akt der Kontrolle. Zuerst werden die Kinder nach vorne gebracht. Das Gift wird in einem großen Behälter angerührt. Das Zuckergetränk, Kool-Aid, Cyanid und Beruhigungsmittel werden vermischt. Mütter und Väter sollen ihren Kindern helfen, es zu trinken. Babys bekommen es mit Spritzen in den Mund. Manche Erwachsenen sprechen noch ins Mikrofon, bedanken sich bei Jim. Andere weinen, ein paar protestieren. Eine von ihnen ist Christine Miller. Sie sagt, die Kinder hätten ein Recht darauf zu leben. Jones nimmt diesen Gedanken scheinbar auf, dreht ihn aber sofort um. Sie hätten vor allem ein Recht auf Frieden. Als Christine darauf besteht, dass jeder Mensch über sein eigenes Schicksal entscheiden dürfte, behauptet Jones, er höre ihr zu und nehme ihr dieses Recht nicht. Doch die Gruppe reagiert bereits mit Unruhe und Zwischenrufen. Ein Mann aus der Menge stellt schließlich in Frage, dass Christine überhaupt ein unabhängiges Leben habe. Sie stehe nur hier, weil Jones ihr Leben verlängert habe. Die Menge applaudiert. Am Ende bleibt ein Bild, das um die Welt geht. Hunderte Körper liegen rund um den Pavillon. Erwachsene, Kinder, alte Menschen. Der Ort, den Jim Jones als Zuflucht und Zukunft versprochen hatte, ist still geworden. Jones selbst wird später mit einer Schussverletzung gefunden. Insgesamt sterben an diesem 18. November 1978 mehr als 900 Menschen. Unter ihnen Deborahs Mutter Lisa und ihr Mann Mark.
Für mich war der People's Temple oder diese Sekte, die Jim Jones da aufgebaut hat. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich zum ersten Mal davon gehört habe und mal eine Doku dazu gesehen habe, dass ich da schon schockiert oder überrascht davon war, wie in Anführungszeichen schnell er ja diese Menschen um sich geschart hat und wie weit diese Menschen für ihn gegangen sind. Und gleichzeitig habe ich bis zur Recherche von der heutigen Folge, ich meine, die letzte Folge war ja viel über Jim Jones als Person, bis zur Recherche von der heutigen Folge war mir gar nicht bewusst, wie viele Mechanismen Jones da genutzt hat und wie konsequent das Ganze durchgezogen wurde. Und vor allem, was ich richtig gruselig eigentlich fand, war dieser Moment, ich habe mir für die Recherche die sogenannten Death Tapes angehört. Also es gibt Aufnahmen von diesen letzten Reden von Jones, wo er den Menschen sagt, es ist jetzt die Zeit gekommen, um zu gehen, um in Frieden zu gehen. Und da gibt es auch Christine Miller, die eben sich meldet und protestiert und eigentlich nicht in den Tod gehen möchte. Und man hört, wie die Menge unruhig wird und dass da dann wirklich nicht Jones aufsteht und sagt, doch, du machst das jetzt. Er muss gar nichts sagen. Er geht sogar nach außen hin ruhig auf sie ein. Stattdessen ist es die Gruppe und diese anderen Menschen, da vorrangig Männer, die dann auf sie einwirken und wirklich, ohne dass er ein Wort sagt, Christine Miller so weit wieder, quasi ihr so weit den Mund verbieten, dass sie sich wieder zurückzieht und dann tatsächlich auch das Getränk selbst trinkt. Also diese Dynamik, dass Jones am Ende nicht mal mehr was tun musste, um Menschen, selbst wenn sie nicht davon überzeugt waren, ihm folgen zu wollen, durch den Gruppendruck von anderen dazu zu bringen, sich selbst umzubringen. Das fand ich absolut verrückt und
zutiefst erschreckend.
Ja, so das ist, was ich vorhin meinte, das ist was mir so Gänsehaut verpasst hat, was ich so gruselig finde, dass er am Ende nichts mehr was sagen musste, weißt du?
Ja, ich weiß vollkommen, was du meinst, weil das auch eine von den Sachen waren, die mir den Magen umgedreht haben bei dem Fall und bei dem Thema. Was ich auch krass fand, war, dass es im Nachgang ja Quellen gibt, die berichten, dass nicht bei allen das Gift im Magen gefunden wurde, sondern dass es auch viele gab, bei denen man Einstichstellen gefunden hat. Was ich richtig krass fand, weil das der ultimative Beweis dafür ist, dass die Leute das nicht alle freiwillig gemacht haben.
Ja.
Dass das zwar immer behauptet wird, das wäre ein freiwilliger Suizid von über 900 Menschen gewesen, aber das ist nicht wahr. Unter vielen Menschen, die sich selbst, und ich finde, von Freiwilligkeit kann man hier so auch nicht mehr sprechen, aber unabhängig davon, dass eben auch viele der Menschen das Gift gar nicht selber getrunken haben, nicht mal auf Zwang getrunken haben, sondern dass sie mit Spritzen, dass ihnen das injiziert wurde. Und das fand ich so krass, weil das ja fast noch einen Schritt weiter geht, als das, was du gerade gesagt hast, dass er nicht mal was sagen muss, damit sie quasi die andere Person wieder einnorden, in Anführungszeichen. Ja. Sondern dass sie sogar so weit gehen, dass sie auch für ihn in diesem Moment morden und dafür sorgen, dass andere Menschen das gleiche Schicksal haben, weil er der Meinung ist, dass das das Schicksal sein sollte, das sie haben.
Ja, vor allem, dass sie ja sogar ihre eigenen Kinder töten. Also ne, die Berichte von den Erwachsenen, von den Eltern, die ihren Kindern diese Spritzen verabreichen oder dieses Getränk verabreichen, das ist ja auch nicht nur ich, also als ob es nicht schlimm genug wäre, ich töte einfach denjenigen, der gerade neben mir sitzt, sondern ich töte mein eigenes Kind.
Weißt du, ob der Sohn von Grace und Tim überlebt hat, ob sie ihren Sohn jemals wiedergesehen haben, weil laut Fall hat er ihn ja mit nach Guyana genommen, dieses Kind.
Ja, John Victor Stone war 6, als das Massaker passiert ist und er ist auch Opfer davon geworden. Also sie haben ihn nie zurückbekommen, er ist dort gestorben.
Ich finde, diese ganze Geschichte hat irgendwie so viele dramatische Abzweigungen. Also mindestens die Anzahl der Menschen, die da gestorben sind, mal Anzahl der Familienmitglieder. Also wie viele Menschen darunter gelitten haben und darunter leiden. Wie viele Familien bis heute jemanden in ihrer Mitte nicht mehr haben aufgrund des People's Temple. Und allein die Vorstellung, dass du in einer Sekte ein Kind bekommst, dann dieses Dokument unterschreibst, dann versuchst dein Kind da rauszuholen, dir ein Gericht sogar Recht gibt und dann erfährst du, dass dein Sohn einfach in einem Massenmord/Massenselbstmord getötet worden ist mit 6 Jahren in der Sekte, in der du selber warst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Schuld ein einzelner Mensch empfinden kann.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass es, ich weiß gar nicht, wie es mit den beiden weitergeht, mit Grace und Tim Stone. Ich habe nicht geschaut jetzt, was die heute machen, wie es ihnen heute geht, aber ich gehe auch davon aus, dass die beiden ganz viel Schuld empfinden für das, was eben passiert ist. Was ja nicht bedeutet, dass sie Schuld an dem Tod haben. Ich meine, sie haben ihm das nicht verabreicht und sie haben versucht, ihn rauszuholen. Aber dieses Empfinden ist sicherlich so stark, das ist kaum vorstellbar. Wenn wir jetzt so über die Angehörigen sprechen und diese Familien, die da mit reingezogen wurden. Ich habe mir in Vorbereitung zu diesem Fall, habe ich ein Archiv entdeckt, quasi ein Jonestown-Archiv, wo ganz viele Menschen, auch Angehörige, von ihren Erlebnissen berichtet haben und davon, wie sie diese Sekte empfunden haben. Und da waren nicht nur Aussteiger dabei, sondern auch Menschen, die eben ihre Familie dort verloren haben. Und eine Geschichte hat sich bei mir total eingebrannt. Ich glaube, die habe ich als eine der ersten gelesen. Es war eine Geschichte von einem Mann, dessen Frau sich dem People's Temple angeschlossen hat. Und sie hatten 2 Kinder. Und sie ist auch mit seiner Zustimmung dann mit nach Guyana mit. Er war nie Teil dieser Sekte, aber sie hat es ihm immer so berichtet, als ob das einfach nur so eine Kirche wäre und einfach eine schöne Gemeinschaft. Und die haben ja auch positive Dinge gehabt, also nach außen, ne, dieses als Gemeinschaft sich gegenseitig unterstützen und gegen Rassismus. Und ne, da gab es ja auch gute Aspekte, die er auch gesehen hat und wo er dann auch mitgehen konnte. Und dann hat sie zu ihm gesagt, sie würde gerne mit den Kindern nach Guyana gehen und sie will aber nur ein Jahr bleiben und er kann sie auch besuchen. Und er hat dann zugestimmt und weniger als ein Jahr später waren seine Frau und seine beiden Kinder tot. Er war dann später Teil von den Concerned Relatives und hat versucht, sie rauszuholen und ist aber nicht dran gekommen, hat seine Frau nicht erreichen können, ist nicht reingekommen nach Jonestown und hat dann komplett einfach die Handhabe zu seiner Frau und seinen Kindern verloren und musste quasi zugucken, wie es immer schlimmer wird, wie sie ihm entgleiten und am Ende die Nachricht bekommen, alle 3 sind gestorben.
Das ist so eine Albtraumvorstellung. Wirklich, es ist so eine Albtraumvorstellung für mich. Ich bin selber bei Religionen immer so eine Mischung, also Religionen im weitesten Sinne, bei aller Art von Gemeinschaften, die auf irgendeiner Art von Glauben basieren.
Mhm.
Fassen wir es mal ein bisschen weiter. Bin ich immer ein bisschen neidisch manchmal auf die Leute, die da so mit ganzem Herzen dabei sind, weil ich glaube, dass es was sehr Schönes sein kann, so tief zu glauben an etwas, an etwas Größeres. Und auf der anderen Seite kriege ich immer so eine leichte Gänsehaut im Nacken. Also es ist, ich weiß nicht, irgendwie, wahrscheinlich habe ich mich zu viel mit Sekten und mit solchen Dingen auseinandergesetzt, aber ich kriege jetzt schon immer so ein leichtes Kribbeln, wenn mir jemand erzählt, nee, ist wirklich toll da, wir singen zusammen. Und es hat mir ein Kumpel von mir mal erzählt, der auch Teil von so einer Kirche war, und er meinte, nee, ist wirklich schön, wir haben da ganz sinnstiftende Elemente und ich fühle mich da aufgehoben und so. Und ich war so, es ist total schön, aber für kein Geld der Welt werde ich da hingehen, weil ich um die Macht von solchen Gemeinschaften weiß. Und weil ich ehrlicherweise nicht so dumm bin zu glauben, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der unempfänglich wäre für diese Dynamiken. Und jedes Mal, wenn wir uns mit so einem Fall beschäftigen und du, also und von dem auch, was du gerade erzählt hast, mit dieser Geschichte von dem Vater, der einfach seine komplette Familie im People's Temple verliert, es bestätigt mich immer wieder darin. Gemeinschaften können so unfassbar gefährlich sein und ich bin so hyper aware, weil ich immer denke, oh, Babsi, du bist nicht die einzige Person auf der ganzen Welt, die sich da rausziehen kann. Und deswegen finde ich es auch richtig gut, dass wir heute in der Folge nochmal darüber sprechen, beziehungsweise in puncto auf den People's Temple darüber sprechen, was da eigentlich passiert, warum Leute sich da anschließen und warum, ich bin jetzt mal so dreist und rede für uns beide, keiner von uns beiden so dumm ist zu glauben, er könnte sich aus einer solchen Gemeinschaft komplett raushalten, weil wir ja so selbstreflektiert sind.
Du kannst ja gerne für uns beide sprechen. Ich würde auch behaupten, dass niemand grundsätzlich ganz gefeit ist gegen die Mechanismen, die da greifen. Und ich würde vorschlagen, dass wir da mal direkt auf diese Dynamiken eingehen, weil das ist ja so die Hauptfrage, die sich die Menschen da immer stellen bei solchen Sekten. So, wie kann es denn so weit kommen? Wie kann es denn sein, dass so viele Menschen da mitgehen und da, na, so weit gehen, sich da alles verschreiben, ihr habt und gut abgeben? Wie kann es sein, dass eine Person es schafft, dass über 900 Menschen am Ende tot sind, nur weil diese Person gesagt hat, es ist jetzt so weit? Und ich kann verstehen, dass das einen fassungslos zurücklässt und dass man sich da denkt, was geht da ab? Das kann doch nicht normal sein. Schlechte Nachrichten, das ist zum gewissen Grad in dem Sinne normal, dass diese Dynamiken und gerade auch Jim Jones als Person da Bedürfnisse angesprochen hat und Bedürfnisse ansprechen, diese Dynamiken, die jeder Mensch hat. Jeder von uns hat diese Grundbedürfnisse und wenn die fehlen oder wenn die nicht erfüllt sind und dann aber durch was anderes erfüllt werden oder eben angesprochen werden, dann würde ich mal behaupten, sind wir alle empfänglich für sowas.
Und mit Bedürfnissen meinen wir zum Beispiel sowas wie Zugehörigkeit. Jeder von uns möchte sich gerne zugehörig fühlen zu einer sozialen Gruppe. Ob das jetzt unsere Familie ist, ob das ist, dass wir gerne einen Freundeskreis haben wollen, ob das ist, dass wir wollen, dass zumindest ein oder zwei unserer Kollegen uns nicht total scheiße finden. Wir wollen uns gerne zugehörig fühlen. Wir wollen Sinn haben in unserem Leben. Nicht umsonst läuft, glaube ich, nichts besser als Coaching, um endlich den Sinn in deinem Job zu finden oder einen sinnstiftenden Job zu finden. Nicht umsonst suchen sich ganz viele Leute sinnstiftende Hobbys und engagieren sich sozial. Wir haben ein Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit. Natürlich ist jetzt immer die Frage, wie man soziale Gerechtigkeit auslegt. Also soziale Gerechtigkeit kann auch für mich zum Vorteil da sein. Und ich definiere soziale Gerechtigkeit als, wenn es mir gut geht. Also ich will da jetzt nicht sagen, dass alle Leute das Bedürfnis nach objektiver sozialer Gerechtigkeit haben. Aber nach subjektiv empfundener auf jeden Fall. Wir wollen alle Schutz, wollen uns sicher fühlen, wir wollen Teil einer Gemeinschaft sein. Und natürlich möchten wir grundsätzlich an das Gute in der Welt glauben und wir wollen uns grundsätzlich auch, je nachdem, was wir dafür investieren müssen, für das Gute in der Welt einsetzen. Und gerade für Menschen, die beispielsweise selbst Ausgrenzung erlebt haben, Rassismus erlebt haben, Armut, Einsamkeit erlebt haben oder auch das Gefühl haben, dass sie sich damit identifizieren können. Gerade für die kann zum Beispiel der People's Temple wie so ein Gegenentwurf aussehen. Also ein Ort, der endlich Familie stiftet, ein sicherer Ort, eine Bewegung, die alle Menschen mitnimmt und niemanden ausgrenzt. Was ja irgendwie eine Eigenschaft ist, die auch viele Kirchen beziehungsweise viele Religionen von sich selbst behaupten, dass sie niemanden ausschließen. Und inwieweit das dann in der Praxis tatsächlich der Fall ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, denke ich.
Und das ist ja jetzt für den Anfang ja auch noch gar nichts, also würde ich sagen, auch noch gar nichts Schlechtes. Also es ist ja schön, wenn es da Gemeinschaften gibt, wo man das Gefühl hat, ah, hier bin ich aufgehoben. Am Anfang ist ja der People's Temple auch so eingestiegen und das machen Sekten ja häufig. Nicht irgendwie, wir sind böse, komm zu uns on the dark sides, sondern wir helfen und wir sehen dich und wir kämpfen für die richtigen Sachen und wir machen das zusammen. Und das ist ja was, wo ich zum Beispiel in diesem ersten Schritt total verstehen kann, dass Menschen, die sich da vielleicht bisher ausgegrenzt gefühlt haben, gesagt haben, oh ja, das ist das Richtige für mich. Kann ich zu 100% verstehen, dass man da sagt, da möchte ich Teil von sein.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch die Tatsache, dass man sagt, wir kämpfen gemeinsam für die richtige Sache, ist prinzipiell ja etwas Positives und etwas Gutes, wenn man, also je nachdem, wie man die richtige Sache definiert, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es geht um Rassismus, es geht um Armut, um Einsamkeit und Ausgrenzung, dann ist sich dafür einzusetzen, dass man an dieser Stelle hilft und etwas dagegen tut, natürlich die richtige Sache. Und gleichzeitig impliziert aber ja, für die richtige Sache zu kämpfen, auch, dass es die falsche Sache gibt. Und das ist ja prinzipiell auch korrekt, denn natürlich gibt es Dinge, die sind richtig und falsch. Aber um meinen Vater zu zitieren, der ist sehr präsent in meinem Kopf bei vielen politischen und geschichtlichen Themen. Der sagt immer, Barbara, es ist alles in Ordnung, aber was gefährlich sind, sind die Extreme. Da, wo die Leute schwarz und weiß sehen, da, wo es nur noch Gut und Böse gibt, da wird's gefährlich, da muss man aufpassen. Und er hat recht. Er hat recht, weil natürlich ist es für die richtige Sache zu kämpfen sehr sinnvoll, wenn man nicht gleichzeitig versucht, alle Menschen, die dann dagegen sind, als Verräter oder als diejenigen, die die Bösen sind, darzustellen.
Ja.
Um bei einem Zitat zu bleiben, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sie ist grau.
Ich wünsche mir einen Tischkalender mit Zitaten von deinem Dad.
Erwins Zitate.
Erwins Zitate.
Oh mein Gott, ich würde es kaufen. Ich würde es kaufen. Daraus mache ich dann so Affirmationskarten für meine Patienten.
Erwins Lebensweisheiten.
Erwins Lebensweisheiten.
Wir bräuchten eigentlich noch ein besseres Wort, auch eins, das mit E anfängt. Weißt du, was ich meine?
Erwins erquickende Lebensweisheiten.
Ja, was müsste noch ein E dann? Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Auf jeden Fall hat er grundsätzlich ja recht mit diesem Schwarz- und Weiß-Denken. Und das ist ja im Grunde auch das, was auf ganz subtile Art und Weise beim People's Temple am Anfang passiert. Weil natürlich startet niemand mit, wir sind die Guten, das sind die Bösen und wir starten jetzt damit, dass du hier rein musst und jeder, der hieran nicht glaubt, ist gegen uns, weil das natürlich am Anfang niemanden anspricht.
Diese Ideale auch, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ja auch, ich meine, das Schwierige daran ist ja, dieses andere zu verurteilen, wenn die nicht daran glauben oder wenn die eben anderer Meinung sind. Aber dieses Schwarz-Weiß in diesem Sinne, wir sind die Guten und wir haben ja auch gute Ideale, die wir verfolgen, ist ja in dem Sinne auch wie so eine moralische Falle, die einen ja, die ja auch nochmal als Faktor dazu führt, dass die Menschen mit einem guten Gewissen auch kommen. Also nur der People's Temple stand ja für Antirassismus, Armutsbekämpfung, Sozialismus, Gemeinschaft. Und das ist ja erstmal was, wo Menschen mitgehen können und was Menschen oft dann für gut empfinden können. Das Problem dabei ist ja, dass es später dann umgedreht wurde und zum Druckmittel wurde, nämlich von wegen in diesem Gemeinschaftsgedanken, sozialistischen Gedanken, persönliche Wünsche sind egoistisch, es gibt nichts mehr, was dir gehört, du musst alles der Gemeinschaft geben, du musst dein Gehalt abgeben. Und damit hat Jones es ja geschafft, dass eben aus diesem moralischen Ideal, was die Menschen ja auch angezogen hat, später dann dann eben nicht das Ideal wurde, was die Menschen bindet, weil das in dem Sinne wahrscheinlich dann zu schwach gewesen wäre, sondern er hat es ja so gedreht, dass dann Schuld in diesem Zusammenhang das war, was die Menschen gehalten hat. Also wer zum Beispiel geht, der hat dann in diesem Moment nicht einfach nur eine Gruppe verlassen, sondern hat die Armen, die Kinder, die Alten, die rassistisch behandelten schwarzen Menschen einfach verraten, hat sie verlassen, im Stich gelassen. Also dieser Selbstschutz, den viele Menschen oder einige Menschen sicherlich auch hatten, diese Impulse vom People's Temple, aus diesem Selbstschutz wurde dann gemacht, du bist ein Verräter, das ist Verrat an der Gruppe und an all diesen Menschen, die auf uns angewiesen sind.
Und das ist genau das, was ich mit Extremen auch meine. Also wenn man selber sagt, also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die bei Leistung so leistungsorientiert sind, dass sie nicht darauf selber achten, wie weit sie eigentlich gehen können. Und dann der Meinung sind, wenn ich nicht beinahe, weiß ich nicht, mich selbst für dieses Ziel kaputt gemacht habe, dann habe ich es gar nicht wirklich versucht. Und das ist ja im Grunde das gleiche Prinzip, dass dieser Mechanismus von Selbstschutz, indem man eine Grenze zieht, indem man eigene Bedürfnisse, eigene Prioritäten hat, dann gedreht wird, also etwas eigentlich Gesundes, Sinnvolles, Wichtiges, wird gedreht in Schwäche oder in diesem Fall in Verrat, in Illoyalität. Wenn du, das erinnert mich an den ersten Teil unseres Falls, wo es diese Szene gab mit, du schläfst hier nicht ein.
Ja.
Weil das, diese Müdigkeit ist Verrat an der Gruppe und das muss man sich mal überlegen, dass mit einer solchen Perspektive niemand in eine solche Gruppe einsteigt. Also da startet es ja nicht. Wenn mir am Anfang jemand sagen würde, wenn du hier einschläfst, während wir das machen, dann bist du illoyal unseren Zielen gegenüber, würde ich die Person wahrscheinlich angucken und sagen,
sag mal, hakt's eigentlich?
Wo bist du denn falsch abgebogen? Aber wenn ich mir über Monate oder Jahre zum Ziel setze, zur Aufgabe mache, zu sagen, ich kämpfe für das Gute, ich setze alles daran, diese ganze Gruppe setzt alles daran, rechts und links machen es auch alle, dann stärkt das ja irre dieses Gruppengefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir sind eine Gruppe, wir investieren alle alles. Und das Gefährliche daran finde ich halt auch, wenn das alle machen, dann fühlt es sich ja wirklich an wie Verrat anderen gegenüber, weil die anderen investieren viel mehr als ich. Und in einer Gruppe wollen wir nie diejenigen sein, die denen man irgendwie vorwerfen könnte, sie hätten am wenigsten für das gemeinsame Ziel getan, das ja einen Teil der Identität der gesamten Gruppe ausmacht.
Ja, und vor allem sind dann ja auch nicht nur dann Jim Jones, der dich dann als Verräter sieht in dieser Situation, sondern da ist ja auch schon diese Dynamik so da, dass andere Gruppenmitglieder ja dich wirklich auch als Verräter sehen würden.
Ja.
Und also, dass andere Gruppenmitglieder ja auch wirklich dann quasi negativ auf dich zu sprechen sind, weil du dann quasi diesen Stempel haben könntest, Verräter macht nicht genug, lässt uns dafür quasi arbeiten. Also da ist ja auch so ein, wer steckt wie viel rein? Und die weniger reinstecken, sind dann quasi schlechter.
Und wenn ihr mal überlegt, diesen Mechanismus gibt es nicht nur in Sekten zum Beispiel, sondern ich glaube, wo viele Menschen ihn erleben, ist auf der Arbeit.
Ja.
Das ist ein Mechanismus, den wir von der Arbeit kennen. Wenn wir selber das Gefühl haben, wir machen ganz viel und die Kollegen machen auch ganz viel. Es gibt immer jemanden, über den schlecht geredet wird, weil alle sagen, der macht gar nichts. Und diese Person ist immer unbeliebt. Weil man das Gefühl hat, auch in der Gruppe, wenn man spricht dann darüber, dass diese Person alles, was alle anderen investieren, um das Ziel zu erreichen, boykottiert und quasi ja fast schon aus der Gruppe rausfällt, ausgeschlossen wird, weil man das Gefühl hat, dass die Person nicht alles investiert. Und wenn man dann sich so ungesunde Arbeitsumfelder anschaut, wo alle Leute unaufgezeichnet jede Woche 60 Stunden arbeiten, weil das da alle machen, dann wird die Person verurteilt, die gesunde Grenzen setzt und sagt, mein Arbeitsvertrag sieht 40 Stunden vor. Ich mache von mir aus ein paar Überstunden, 50 mache ich maximal, aber 60 werde ich nicht arbeiten, weil mir meine Gesundheit wichtig ist. Und das ist der Moment auch auf der Arbeit, wo dann alle sagen, das finde ich so egoistisch.
Ja, und es ist auch nicht nur auf der Arbeit, mir fällt gerade auch ein, in Familien zum Beispiel.
Ja.
Wenn in Familien gesunde Grenzen gesetzt werden, das ist auch was ganz oft Irritationen auslöst, weil ja in Familien auch solche Regeln gelten, wie zum Beispiel, wir sprechen nicht über unangenehme Dinge oder wir tun alles füreinander. Und wenn dann einer ist, der sagt, nein, da ist meine Grenze, das mache ich nicht, dass da dann so eine Irritation entsteht, die ja auch für Menschen so unangenehm auszuhalten ist, dass teilweise sie dann in der Psychotherapie sitzen und darüber sprechen müssen, weil das so schwierig aushaltbar ist und weil diese Familie so eine Wirksamkeit hat auf das Wohlbefinden dieses Menschen. Ne, also quasi auch schon in dieser kleinen Gruppe von Menschen können diese Mechanismen sichtbar werden.
Und ich finde das ein perfektes Beispiel mit der Familie. Das finde ich noch besser, weil die Familie hat diese tiefen emotionalen Beziehungen, existieren da ja häufig in den meisten Fällen, diese Loyalitätskonflikte, die subjektiv empfunden werden, die sind ja extrem schwer, wie du gerade gesagt hast, auszuhalten, weil wir so viel Angst davor haben, dass wir aus der Familie rausfallen könnten, dass unseretwegen die Familie zerbricht. Und das sind ja dann auch Vorwürfe, die häufig gerne genutzt werden. So, du machst die Familie kaputt, du stellst dich gegen uns, du hast mit der Familie gebrochen. In diesen extrem grenzüberschreitenden Familien wird es ja auch massiv abgestraft.
Ja.
Und auch offensiv abgestraft. Und wenn man sich das nur für so eine Sekunde vorstellt, wie wir da alle miteinander reagieren und man sich dann überlegt, dass der People's Temple für viele von den Menschen über die Zeit zu einer Art Familie geworden ist, dann finde ich, kann man sich auf jeden Fall schon mal vorstellen, dass man für Menschen, die einem so nahe stehen, doch schon weitergeht als für andere.
Und was ja auch noch dazu kommt, ist, wir haben, glaube ich, hier im Podcast auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass ja quasi unsere Grenzen oder unser Selbstbild und die Art, wie wir uns sehen, nicht quasi unabhängig von unserem Verhalten besteht, sondern dass unser Verhalten unsere Grenzen verschiebt und unser Verhalten quasi auch mit rückbestimmt, wie wir uns selbst sehen. Also wir Menschen passen unser Selbstbild an unsere Handlungen an. Heißt, in diesem Fall haben wir jetzt da Menschen, die vielleicht Dinge auch nicht so, vielleicht auch am Anfang Dinge nicht so gefühlt haben, wie sie eigentlich dann getan haben, sind vielleicht mit der Gruppe mitgegangen, haben sich gedacht, na gut, wenn es alle machen, mache ich es auch. Ich fühle es jetzt nicht so sehr, aber ich mache halt mal mit. Und ne, wenn dann aber Handlungen stattfinden, die man vielleicht eigentlich jetzt von sich aus alleine gar nicht durchgeführt hätte, aber man die dann aufgrund der Gruppe immer wieder macht, dann ändert sich da auch das Selbstbild. Also wir passen unser Selbstbild an, um eben möglichst wenig innere Spannung aushalten zu müssen. Und dann quasi wird aus einer Handlung, die wir am Anfang von alleine nicht gemacht hätten, eine, die später ganz normal für uns ist und total gut zu uns passt, weil wir zeigen die ja immer wieder. Und was ich da auch mit reinbringen will, ist auch noch, da haben wir in den letzten Monaten auch mal drüber gesprochen, den Sunk-Cost-Effekt. Dieser Effekt beschreibt, dass Menschen, die viel geopfert haben und viel zum Beispiel in Beziehungen reingesteckt haben, gerade auch bei toxischen Beziehungen kommt das mit vor, oder in allen möglichen Arten von Beziehungen, nicht nur in toxischen. Nehmen wir zum Beispiel an, wir führen jetzt seit 10 Jahren eine Beziehung und eigentlich merken wir wollen die Beziehung eigentlich gar nicht mehr. Dann ist es schwieriger für uns da rauszulösen, weil auch der Gedanke mitkommt, aber ich habe doch schon so viel investiert. Ich habe 10 Jahre meines Lebens da reingesteckt. Ich habe so viel gemacht. Vielleicht wurde eine Paartherapie gemacht. Vielleicht wurden schon Bemühungen gemacht, um die Beziehung irgendwie zu retten und zu kitten. Und quasi diese Kosten, man will nicht, dass die einfach darin versinken und ungenutzt bleiben, dass die einfach für nichts sind. Und das ist was für uns sehr schwer aushaltbar ist und was auf jeden Fall meiner Meinung nach beim People's Temple auch eine Rolle gespielt hat. Diese Menschen haben so viel rein investiert, haben ihr Gehalt reingegeben, ihre Zeit reingegeben, vielleicht ihre Familie mit reingebracht, dass da auch dann wie so ein innerer Druck ja auch entsteht, da weiterzumachen, weil ich bin ja schon so weit gegangen.
Ja, vollkommen nachvollziehbar. Und was natürlich dazu kommt, ist das Thema Isolation. Also spätestens in dem Moment, und ich finde, da ist auch in meinem Kopf und in meinem Empfinden ist der Moment, in dem der People's Temple in Guyana Jonestown eröffnet. Das ist in meinem Kopf der Moment, in dem ich Gänsehaut bekomme, weil da sind sie fernab von jeglicher Kontrolle. Sie sind räumlich isoliert. Es gibt keinen Zugang oder wenig Zugang zu unabhängigen Informationen. Alles wird kontrolliert. Du musst deinen Pass abgeben, was ich so krass finde, weil das ja eine Praktik ist, die man sonst aus dem Bereich von Menschenhandel oder so kennt, dass da Menschen die Pässe abgenommen werden und sie deswegen nirgendwo hin können. Und dieses komplett eher unabhängige, in Anführungszeichen, Environment, in dem sich dann da alle befinden und das da aufgebaut wird, da hat Jim Jones ja das erste Mal die Möglichkeit, seine ultimative Macht zu zeigen, also zu demonstrieren, auch in der Art und Weise, wie er diese gesamte Stadt führt, wie er dafür sorgt, dass die Menschen bleiben. Die Tatsache, dass die Grenzen von bewaffneten Menschen kontrolliert werden, die Tatsache, dass den Leuten alles abgenommen wird. Das ist der Moment, in dem ich denke und in dem in meinem Empfinden das Ganze bereits an einer Eskalationsstufe ist, an der ich sage, jetzt wird es lebensgefährlich, weil niemand mehr eingreifen kann. Und das ist ja auch etwas, dass wir gerade mit unserer eigenen Wahrnehmung und den Informationen, die man da eben nicht mehr frei verfügbar hat, dass man die ganze Zeit, dass sie die ganze Zeit beschallt wurden von Jim Jones und von seinen engsten Angehörigen und beziehungsweise engsten Anhängern. Das ist ja etwas, das für uns psychologisch, für die Einzelperson psychologisch nochmal einen wesentlichen Unterschied macht. Wenn du von keiner unabhängigen Perspektive mehr profitieren kannst. Wenn du mit niemandem mehr sprechen kannst, der eine andere Perspektive als du haben könnte. Du kannst deine eigene Wahrnehmung nicht mehr prüfen.
Was ja auch noch dazu kommt, ich glaube, das haben wir im Fall gar nicht mit drin, ist, dass in Jonestown 24/7, ab einem gewissen Punkt lief 24/7 die ganze Zeit Audiotapes von Jim Jones, wo er ständig gepredigt hat. Also da lief 24/7 seine Stimme und er hat über Rassismus gesprochen, über die Bewegung gesprochen und über all das, was in der Welt schlimm läuft und auch über diese Feindbilder gesprochen hat, so eine Art von Belagerungsgefühl auch ausgelöst bei den Menschen, die in Jonestown gelebt haben. Und wie du sagst, sie konnten das ja nicht überprüfen. Also es ist ja nicht nur die Isolation, sondern auch dieses Gefühl von dieses Wir gegen den Rest der Welt. Wir müssen uns schützen. Da sind Feinde draußen, die uns nach dem Leben trachten. Das hat er ja so auch formuliert.
Ja.
Und es ist ja auch was, was Angst auslöst bei den Menschen. Dann sind sie isoliert, können es nicht überprüfen, werden 24/7 mit dem Bescheid, was er ihnen erzählt. Dann, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist auch diese der Schlafentzug. Die haben ja teilweise 2 bis 3 Stunden pro Nacht nur geschlafen, waren 24/7 beschäftigt mit irgendwelchen Aufgaben für den Tempel, mussten sich dann nachts auch seine Predigen anhören. Also ne, da ist wenig Schlaf, da ist wenig Kapazität für Anstrengung irgendwie aus eigener Kraft. Diese Menschen sind zur Arbeit gegangen, haben halt ihr Zeug gemacht, das, was sie eben im Rahmen des Tempels in Jonestown zu tun hatten, um die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Da war total wenig Raum für eigene Gedanken, für eigene Pläne, für Hinterfragen. Das ist ja auch was, was kognitive Kapazität braucht, Dinge zu hinterfragen. Das ist anstrengend. Da musst du dir Gedanken machen, du musst dir dafür Zeit nehmen. Und diese Zeit und diese Kapazität, das hatten die Menschen in Jonestown nicht.
Und du musstest, und das, da habe ich gerade versucht, mich so reinzufühlen, du musstest emotional aushalten, wenn du das hinterfragst.
Ja.
Du musst die Spannung aushalten, dass alle Menschen, die in deinem Leben, weil die sind ja komplett isoliert, alle Menschen, die dir in deinem Leben was bedeuten und die dir nahestehen, sind da. Die sind Teil des People's Temple. Du hast Jahre investiert in diese Gemeinschaft. Du hast dein ganzes Geld investiert, deine ganze Zeit investiert. Du bist nach Guyana ausgewandert und lebst da. Und ich stelle mir wirklich, mir wird so schlecht bei sowas. Ich finde Gruppendynamiken wirklich so faszinierend und gleichzeitig so gruselig. Ich stelle mir vor, wie ich da sitze und ich irgendwas mache und so ein kurzer Moment in meinem Kopf erscheint, was, wenn das hier eine Lüge ist. Und dann schiebst du es zur Seite und du guckst dich um und du kannst mit niemandem darüber reden, weil alle sind Teil davon. Jeder wird dich verraten, jeder wird es erzählen und du fühlst dich selber auch noch schlecht, weil du denkst, das darf ich gar nicht denken, wir sind auf der Seite der Guten, wie kann ich das denken, was stimmt nicht mit mir? Also das, was du auch was wir auch in dem Fall hatten von Deborah Layton, dass sie selber sagt, sie hat sich selbst geformt. Sie verurteilt sich selbst für ihre Gedanken, für ihre Zweifel, für ihre egoistischen Bedürfnisse nach Schlaf. Das sind alles Sachen, wo ich mir denke, stell dir die Panik vor, die du so sekundenweise empfinden musst, bevor du sie zur Seite schiebst, weil du es emotional gar nicht aushalten könntest, wenn das hier eine Lüge ist.
Voll, also ich kann das voll nachvollziehen, dass das eine Panik auslöst und dass das so ein Druck und so eine immense Spannung ist, dass es auch eben in Kombination mit dieser Überforderung, Überlastung, die die Menschen in Jonestown hatten, dass es nicht machbar war, sich diese Fragen teilweise zu stellen. Also dass diese Spannung nicht aushaltbar war in dem Moment.
Ja, und halt alle anderen die gleiche, diese Wahrnehmung haben, die man nicht abgleichen kann, die das, bei denen man vermuten muss, dass es alle auch so sehen, dass Jim Jones der Retter ist und Jonestown ist das Beste und vielleicht haben alle anderen oder viele andere auch gezweifelt, aber mit denen kannst du nicht darüber reden, weil die das natürlich auch nicht nach außen tragen würden, weil durch dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses jeder, der Verräter ist, wird öffentlicher auch geschämt und verurteilt und bestraft, kreierst du natürlich auch eine vermeintliche Gemeinschaft, in der niemand sagen darf, was er wirklich denkt, weil er Strafe und Verrat fürchten muss. Ja. Und das ist ja eigentlich das Perfide an so vermeintlichen Gemeinschaften, die so aufgebaut werden, dass sie eigentlich darauf basieren, dass niemand sagen darf, was er wirklich denkt.
Ich glaube, auch bei Deborah war es auch so, dass sie ja gezweifelt hat und sich aber nicht getraut hat. Und dann wurde sie nach Georgetown geschickt und hat da ja Aufgaben für den Tempel erledigen müssen und hat da eben wieder quasi die normale Welt um sich rum gehabt. Ja. Und sie berichtet auch in dem Buch, dass ihr das geholfen hat, sich zu lösen, weil sie auf einmal wieder Infos von außen bekommen hat, mit Menschen gesprochen hat, die nicht zum Tempel gehört haben. Und dass da quasi diese Perspektive von außen ihr geholfen hat, sich so weit zu lösen, dass sie den Schritt sich getraut hat zu gehen, zu diesem Doktor zu gehen und zu sagen, hey, kann ich bitte dein Telefon nutzen, ich muss hier weg.
Ja.
Also, dass das dadurch nur möglich war.
Jetzt haben wir ganz viel über die Dynamiken gesprochen, die sich während der Zugehörigkeit zum People's Temple abspielen. Wir haben darüber gesprochen, warum Menschen überhaupt eintreten, warum sie bleiben, wie Grenzen sich verschieben. All das bildet zwar die Grundlage für das abschließende Endergebnis in Anführungszeichen, also für den Massensuizid beziehungsweise den Massenmord am Ende. Aber es erklärt natürlich diese eine Handlung noch nicht. Das heißt, darüber würde ich gerne noch sprechen, was genau passiert am 18. November und wie ist es möglich, wie du vorhin schon gesagt hast, dass über 900 Menschen auf das Begehren eines einzelnen Mannes sich selbst und anderen das Leben nehmen?
Ich würde sagen, eigentlich ist es erklärbar durch die Dinge, die wir jetzt schon genannt haben, nur eben nochmal extremer. Wir haben über Grenzverschiebungen gesprochen und das ist ja zum Beispiel auch eine Grenzverschiebung, freiwillig in den Tod zu gehen oder generell der Tod ist ja eine Grenze, die eigentlich erstmal alle zurückschrecken lässt. Und das erste Mal, als Jones das genutzt hat, war ja 1975, als er das nur mit dem Planungskomitee gemacht hat. Und da hat er ihnen ja vorher nicht gesagt, dass der Wein vergiftet sei. Er hat es erst gesagt, als alle getrunken hatten und hat dann quasi die Reaktion abgewartet. Das heißt, alle Menschen, die da davon getrunken hatten, wussten in dem Moment, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Also es ist drin. Ich kann nichts tun. Es ist eine Flüssigkeit. Das heißt, klar, man könnte versuchen, es zu erbrechen. Ich meine, es waren auch ein, zwei, die es versucht haben. Aber die meisten sind einfach ruhig geblieben und haben ihr Schicksal einfach akzeptiert. Und das ist ja was er dann quasi verschoben hat, ne? Also von, ich sag erst danach, dass es vergiftet ist, zu, ich sage es davor und teste die Loyalität. Das ist ja dann, da ist ja schon die erste Grenzverschiebung und er hat das ja immer wieder wiederholt. Das heißt, zum einen wussten seine Anhänger irgendwann, okay, das ist halt ein Test, er testet uns, wir machen mit. Und von uns wird erwartet, dass wir das trinken. Und gleichzeitig mit dieser immer wieder Wiederholung und immer wieder Konfrontation mit der Möglichkeit des eigenen Todes, ist es ja auch so, dass da ja auch die Angst vor diesem Konstrukt Tod ja auch sinkt. Also nur da findet ja so eine Art Desensibilisierung statt.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht, der Begriff Desensibilisierung. Ich musste ein bisschen denken an diese schrittweise Entwicklung von Tätern, die ja Straftaten üben. Also komplett anderes Thema für eine ganz andere Folge. Aber dass quasi so kleinere Varianten von einer Fantasie zum Beispiel ausprobiert werden, erst vielleicht nur so ausgeschnitten aus Zeitungen oder Zeitschriften und so angeordnet, dann wird irgendwann ein Video dazu angeguckt oder selber gedreht und so weiter und so fort. Und man geht immer einen Schritt weiter. Und diese Desensibilisierung hat hier ja auf einer sehr ähnlichen Ebene stattgefunden, indem er ja erst Leute dafür verurteilt hat, dass sie vermeintlich den People's Temple verraten haben, indem er sie öffentlich bloßgestellt hat. Damit hat er die Loyalität beziehungsweise die Illoyalität öffentlich abgemahnt und geschämt und hat diese Leute quasi aus der Gruppe entfernt, beziehungsweise hat sie öffentlich gedemütigt oder bestraft und damit Angst vor Illoyalität geschaffen und ein Feindbild quasi. Wenn jemand illoyal ist und Verräter ist, dann schmeißen wir den aus der Gruppe und dann verachten wir den alle, weil wir wollen ja alle Teil der Gruppe bleiben. Und ich finde, damit hat es schon angefangen, diese Illoyalität zu verlangen, indem er von Leuten Geständnisse verlangt hat, von Dingen, die sie nicht getan haben, die Loyalität zu verlangen, indem er gesagt hat, ich mache jetzt ein Foto von dir, während du eine Tatwaffe in der Hand hast, die ich eigentlich gerade benutzt habe. Also das hat ja schon sehr, sehr, sehr viel mit Loyalität zu tun und mit Menschen unter Druck setzen. Und entwickelt sich ja dann immer weiter zu dieser Szene, von der du gesprochen hast, wo er sie erst danach informiert hat, dass das Gift war, um die Reaktion zu testen. Und die haben sicherlich auch später davon gesprochen oder er hat es selber erzählt, den anderen Leuten im People's Temple, die nicht im Committee waren, davon erzählt, wie loyal die sind und dass sie die Loyalität bewiesen haben, indem sie dieses Gift getrunken haben. Und weißt du, was ich meine? Dass das vielleicht auch eine Situation war, die danach besprochen wurde, als Loyalitätsbeweis genommen wurde, dass Leute stolz waren, dass sie jetzt als erst recht loyale Angehörige und Anhänger gesehen werden, weißt du? Ich glaube, diese Kombination aus dieser Entwicklung, über die wir jetzt schon ganz viel gesprochen haben, die so der Grundbaustein ist dafür, dass Leute überhaupt Teil des People's Temple sind, dass sie so weit gehen, dass sie ihr Geld quasi zur Verfügung stellen und mit nach Guyana ziehen. Das in Kombination mit dieser Desensibilisierung, die passiert ist durch die White Knights, in Kombination mit der Gruppe, die als Kontrollorgan fungiert, also das, wie du bei Christine Miller schon beschrieben hast, dass er selber gar nichts sagen muss, sondern die Gruppe die einzelnen Personen, die sich nicht beugen wollen, in Anführungszeichen, schon abstraft. Ich glaube, all das führt am Ende ultimativ dazu, dass manche von den Menschen sich selbst freiwillig, in Anführungszeichen, das Leben nehmen und anderen Menschen das Leben gleich mitnehmen, weil sie der Meinung sind, dass es das Richtige ist. Also basierend darauf kommt der Tod von all diesen Menschen nicht aus dem Nichts. Er wurde immer wieder durchgespielt in der White Knight, wo es dann hieß, es kommen Feinde und die Gemeinschaft ist bedroht und das gemeinsame Sterben ist unser letzter Akt von Würde und Autonomie. Das ist ja auch das, was er quasi geframed hat, dass er sagt, das ist die letzte freie Entscheidung, die wir haben. Das ist unsere letzte Demonstration des Guten, für das wir stehen. Und es wird quasi so oft wiederholt, dass es irgendwann dann, weil es geprobt ist, nicht mehr neu ist, dass das Gehirn das schon durchgespielt hat. Und ich glaube, in Summe entsteht durch die Kombination von all diesen Dingen nicht nur Gehorsam, sondern irgendwann auch das Gefühl von Ausweglosigkeit. Also die Leute sind räumlich isoliert, sie sind erschöpft, sie werden dauerhaft überwacht, sie sind emotional abhängig, aber auch faktisch abhängig. Und werden monatelang darauf vorbereitet, dass die Außenwelt sie vernichten will. Und als am 18. November dann dieser Moment kommt, dass sie alle Gift trinken sollen, kommt das für viele wahrscheinlich schon gar nicht mehr wie eine freie Entscheidung, sondern wie die einzige denkbare Option, die es in dieser abgeschlossenen Realität noch gegeben hat.
Ja.
Und ich glaube, das ist am Ende des Tages die Realität dessen, was passiert ist, dass du einzelne Menschen hast, die das aus diesem Druck heraus und aus dieser Ausweglosigkeit heraus und aus diesem Brainwashing heraus selbst tun und andere, die der Meinung sind, wenn wir das machen, musst du das auch machen und es dann auch tun. Ich glaube, das, was mich und vielleicht auch viele von euch an der Stelle so unbefriedigt zurücklässt, ist, dass Gruppendynamiken von außen so absurd wirken, dass man denkt, da muss doch noch mehr dahinter stehen. Da muss es doch noch mehr geben.
Du meinst,
das kann doch nicht alles sein.
Du meinst, dass es nicht denkt, also dass es so schwer zu glauben ist, dass Gruppen alleine so eine Macht ausüben auf einen Einzelnen?
Ja,
ja.
Das reicht.
Das ist der People's Temple. Und das Jonestown-Massaker ist wirklich ein Beispiel dafür, wie mächtig Gruppen werden können.
Und deswegen würde ich nochmal unterschreiben, dass ich und wahrscheinlich du auch nie so überheblich wären, zu glauben, dass wir unempfänglich dafür wären. Weil am Ende des Tages sind Menschen soziale Wesen, die in Gruppen deutlich weiter gehen, als wir uns das als Einzelpersonen eingestehen wollen, weil das natürlich viel mit dem Selbstbild machen kann, wenn man sich gedanklich damit auseinandersetzen muss, dass man selbst auch in der Lage dazu wäre.
Aber eine gute Nachricht hat's für uns und auch für euch, denn das Wissen um solche Prozesse und um solche Dynamiken kann bis zu einem gewissen Grad tatsächlich schützend wirken. Das heißt, jetzt wo ihr diese Folge gehört habt und jetzt wo wir darüber gesprochen haben und uns nochmal damit beschäftigt haben, damit schaffen wir uns Schutzfaktoren, um uns in so einer Situation vielleicht doch rausziehen zu können.
Wenn ihr die nochmal zusammengefasst sehen wollt, dann stellen wir euch gerne bei Instagram was zusammen mit beispielsweise den Top 5 Merkmalen von ungesunden und toxischen Gruppen, in denen man aufpassen sollte oder auf die man achten kann, um schneller zu merken, ob man in eine solche Art von Gruppendynamik reingerät. Dafür könnt ihr uns einfach bei Instagram folgen. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne, aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Bis dahin sagen wir, seid lieb zueinander. Und wir sagen, tschüss!
Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fei.
Warte, ich räusper mich noch einmal kurz. Ja, sorry, ich habe halt Allergie und manchmal ist man auch krank, aber gut.
Ja, die Leute hassen das.
Ich wette, sie würden es noch mehr hassen, wenn wir gar nicht aufnehmen würden, wenn wir krank sind.